Ja gut, Sim. Ich überrasche dich jetzt amigs, wenn wir eine neue Folge anfangen. Ich tue jetzt immer ein Zitat von einem ehemaligen Fußballer oder einem Fußballtrainer oder Funktionär einstreuen und du musst raten, von wem es war. Mein heutiger Zitat lautet: Jede Seite hat zwei Medaillen. Von wem ist das?
Boah. Wow, ich weiß es nicht, glaube ich. Aber das ist schon ein älteres, oder?
Ja.
Das ist ein neues Zitat. Nein, das ist ein älteres, oder?
Ja.
Wow. Soll ich einfach irgendjemanden tippen? Obwohl, ja. ich habe keine Ahnung.
Ich gebe einen Minitipp.
Okay.
Der Spieler...
Jetzt haben wir dann gerade noch ausgeleert aufs T-Shirt.
Der Spieler ist...
Ich muss ein Lätzchen anlegen zum Trinken, offenbar.
Was ist es? Kaffee?
Mate.
Also, dann ist kein Kaffee.
Ich habe doch nicht gerne Kaffee.
Ja, stimmt.
Das weiss man. Und dass ich matensüchtig ist, weiss man leider auch. Nein, du, dreh weiter. Sorry. Also, du brauchst einen Tipp. Ich brauche einen Tipp.
Der Fußballer war bekannt oder hat seine beste Phase von der Karriere gehabt, bevor wir uns mit Fußball beschäftigt haben.
Ja, das habe ich eh schon gedacht. Aber darf ich noch eine Frage stellen? Ist er noch eher auch als Funktionär Karriere gemacht?
Nicht wirklich.
Scheiße.
Aber er ist immer noch präsent. Also man sieht, man nimmt ihn immer noch wahr. Ja, hau einfach einen Namen.
Es ist irgendein Deutscher, 100%.
Das ist schon mal richtig.
Ich bin jetzt über den ganz grossen Namen, aber ich bin... Keine Ahnung, hey. Sagen wir einfach Lothar Matthäus oder so.
Ja, bist aber näher dran. Mario Basler.
Ah, Mario Basler. Ja, gut. Ja, gut, stimmt. Ja, da, ja. Okay. Ja, das Zitat habe ich auch schon gehört, aber es ist hure schwierig. Jetzt kommst du jede Woche mit so einem Zitat und ich weiß es nicht. Es ist ja mega stupid.
Vielleicht vergesse ich es einmal, aber ich dachte, ich muss. Das ist wie in einer gut funktionierenden Beziehung. Da muss man auch ein neue Elemente reinbringen.
Ja, ich hatte sonst noch ein Zitat im Angebot so als Konter, das jetzt zu dieser Woche passt.
Nein, aber aha, okay. Behaltest du lieber für die nächste Folge auf?
Nein, passt zu dieser Woche. Ich warte, okay. Ich muss es aus dem Kopf zurückgeben, darum weiss ich nicht mehr. Aber schlussendlich ist es einfach der Totomat, der entscheidet.
Oh, warte.
Also es ist nicht genau die Formulierung, aber du... Ja. Es geht um den Totomat.
Das könnte für mich so ein Ciriaco Sforza-Quote sein. Weißt du, was ich meine?
Ja... Könnte es sein, weil es einfach ein floskelmässig ist, aber...
ja, weil es einfach falsch ist, inhaltlich. Nein. Shoutout an Ciri, guter Mann. Aber manchmal, ich glaube, manchmal wählt er die falschen Worte, um seine Gefühle Ausdruck zu verleihen. Geht mir übrigens auch, ich schaffe das ab und zu auch.
Also ich tue es nochmal richtiger formulieren. Ich habe jetzt noch kurz gegoogelt, wie das Zitat richtiger ist. Und zwar... nicht ich entlohnt Trainer, sondern der Totomat.
Ach so. Also ist ein Schweizer gsi, Schweizer Trainer, Schweizer Fußballkosmos.
Ja, also du musst schon überlegen, wer könnte da in Frage kommen. Klar, in neuer Zeit könnte man sagen Dave Degen.
Heiko Vogel oder was?
Nein, es hat schon eine längere, also der Herr hat eine längere Geschichte im Schweizer Fußball als der Heiko Vogel. Deutlich. Aber ich sage, deutlich. Die moderne Version davon wäre fast die Idee. Come on, jetzt ist es so offensichtlich.
Keine Ahnung, ich bin hart auf dem Holzweg. Sagen wir das so.
Er hat es sicher nicht auf Deutsch gesagt, er hat es auf Französisch gesagt.
Fabio
auch wenn man
sein
Französisch nicht so gut versteht, aber...
Hä? Fabio Celestini, oder was?
Ich habe jetzt vorhin die Idee auf Dave Degen genannt. Denn
ja.
Wer hat so Initialen? Aber im Alphabet eins weiter vorne. Come on.
Hilf mir!
Was kommt vor dem D im Alphabet?
Ja, wenn wir jetzt Kindergartenaufgaben lösen, ist es C.
Voilà. Und ich habe vom Didi geredet.
Ja.
Was ist, wenn man es zweimal sagt?
Ja, Christian Constant.
Ja, genau, er. Das ist für ihn.
Okay. Okay. Badum. Das
Kind. Das ist in den Garten. Ich dachte, wenn ich den Didi nenne, dann ist es logisch,
ja,
wenn es Zitat ist. Aber.
Oft sehr schön. Kleine Rätsel-Einstieg-Aufgabe.
Ja.
Es ist gar nicht so einfach im Fall. Ich bin nicht so drauf, schnell drauf gekommen.
Voilà, aber es ist. Also, hey, wie sollte ich den Basler wissen, wo ich.
Ja, ist schon klar.
Das ist ja klar. Das ist schon immerhin klar. So geflügelt gewesen. Bei jeder Trainerentlassung hat man das Zitat wieder irgendwo gehört.
Ja.
Also mit dem Totomat, dass wieder der Totomat entschieden hat im Wallis. Und jetzt macht es der Totomat auch zu Basel.
Sehr schön.
Und über da. Und wer weiß, vielleicht bald beim Verband. Und
hey,
bei Union Berlin. Es ist irgendwie die Woche, wo der Trainer entlassen.
Es ist absolut, absolut. Ich glaube, das ist das grosse Thema von dieser heutigen Folge. Aber bevor wir uns wirklich reinschmeissen, müssen wir noch schnell über die letzten paar Tage schwätzen. Ich glaube, gut, du hast gestern einen netten Abend gehabt, oder? Im letzten Grund.
Hey, es war eiskalt gewesen. Der Fußball.
Schöne Titel hast du gewählt. Ich habe wirklich schöne Titel gewählt.
Horror nach Halloween, oder was?
Ja.
Er ist sehr
hart gelegen. Der hast du schon auf der Heimfahrt zum letzten Jahr eigentlich schon gewusst, dass
also ich kann springen. Also, ich habe den nur im Print, im Online gewählt, im Print nicht. Also, ich habe ihn nie eigentlich abgelutscht gefunden, aber irgendwie.
Nein, den musst du. Wenn sich so in Karten spielt.
Sehr auf die.
Manchmal sind so einfache auch die sind dann gleich Gold wert. Die musst du einfach bringen, auch wenn sie jetzt einfach sind.
Ist es so. Ja, nein, ich war im letzten, als die Schweizerinnen gegen Spanien gespielt haben. Und das Spiel war erwärmend, aber auch nur dann, wenn man es irgendwie mit den Spanierinnen hat. Also absolut chancenlos, 7-1 für Spanien. Ich glaube, hat wieder mal relativ gut gezeigt, wo das Frauen-Nazi-Team im Moment steht. Und zwar sehr, sehr, sehr weit weg von der Weltspitze. Ich glaube, jetzt dreimal gegen Spanien gespielt in den letzten 3 Monaten. Ja, dreimal sehr hoch verloren. Eines 5-1, eines 5-0, eines 7-1. Und der Abstieg aus der Nations League-Gruppe oder Liga A ist auch praktisch fix. Natürlich ist die Nations League nicht richtig, aber das zeigt relativ gut, wo man sich so ein bisschen einzuordnen hat in der Welt. Und zwar nicht im Top-Regal, sondern nicht im obersten Regal. Und,
Surprise!
Ja, und ich meine, die Nazi-Trainerin Inka Grings hat eine Bilanz von 14 Spielen und einem Sieg. Ich lehne mich aus dem Fenster und denke, das hätten wir jetzt auch noch gebracht, die Statistik. Ohne die Inka Grings wäre das nicht retten.
Hey, ich habe einfach die Highlights schnell angeschaut, weil ich gewusst habe, ich werde mit dir noch über das reden. Und weil die Inka Grings jetzt schon ein bisschen da unter. Ja, ich weiß nicht, Zugzwang das richtige Wort ist, aber sie muss auch mal recht Kritik einstecken, oder? Und ja, also es ist ja schon noch. Es ist schon noch krass. Also die 7 Goal, die du da überkommst gegen Spanien, die sind ja. Also. Die kommst du nicht einfach über, weil der Gegner massiv besser ist, was ja obvious ist. Es war ja klar, dass es einen grossen Niveauunterschied gibt, aber das sind einfach zu einfache Goal, oder? Also, das ist wie wenn Amateure gegen Profis spielen.
Ja, und selbst dann würden die Amateure das im Fernsehen oder nachher nochmal im Real Life anschauen und denken, hä, was machen wir? Also, der erste Eckball, das 1-0 ist nachher ein Eckball, wo einfach eine ganz allein im Strafraum drin ist und am zweiten Pfosten und einfach reinköpft. Und also die Zustimmung hat überhaupt nicht passt. Nicht mal nur ansatzweise. Das kannst du nicht mal, also das kannst du nicht mal irgendwie auf einem Amateurniveau dir eigentlich erlauben, einfach jemanden nicht zu decken und einfach mal zu hoffen, dass der Ball vielleicht nicht zu der kommt. Also ich weiß nicht genau, was man da gemacht hat. Ich glaube, da wird man sich schon ein bisschen ärgern. Und Kritik an die Inka wird sicher nicht kleiner werden. Die hat übrigens gestern den 45. Geburtstag gehabt. Ich weiß nicht, ob die 44. Geburtstag
schönes Geschenk bekommen.
Ja, also natürlich, ja, also schon recht bitter. Und ich glaube, eben die Art und Weise muss einem glaube schon ein bisschen zu denken geben. Wenn eben, also, ja, dass keine Chance haben gegen die, ist ja schon irgendwo, ist halt so, weil für das sind die Schweizer Fußballerinnen zu wenig gut, für das ist die Förderung zu wenig gut, für das ist die Feld völlig am Mittelbau. Man hat ein paar gute ältere Spielerinnen, man hat gute Talente, aber es fehlt sich bei dem zwischendrin. Aber Ja, ich glaube.
Aber es war wirklich ein Auftritt, wo so Basics gefehlt haben, oder? Und
mega.
Und Basics haben ja wenig in dem Sinne mit Qualität zu tun, sondern mit taktischer, mit Einstellung, mit Training, mit.
Auch. Aber ich glaube, zum Teil hat es aber schon einen Zusammenhang. Also ich glaube, was sehr auffällig ist, ist, dass halt die Schweizerinnen immer zu spät gekommen sind, jedes Duell auch. Also sie sind überall auf dem Platz, sind einfach zu spät gewesen. Zum Teil haben sie dann noch irgendwie ein Foul gemacht, zum Teil ist dann die Gegenspielerin schon lange weg und der Boss schon lange gespielt. Und ich glaube, dass du nicht in die Zweikämpfe reinkommst, hat dann schon zum Teil, ist ja auch wieder eine Frage von der Qualität, weil man ist einfach nicht genug schnell im Kopf. Und vielleicht auch nicht dabei. Und ich glaube, es hat ein bisschen beides. Aber ja, es ist so. Also, es hat sehr viel gefehlt. Und wir werden noch über Trainerentlassungen reden. Und ich glaube, nicht, dass es jetzt gerade passiert. Aber ich glaube, Ende Jahr, wenn es jetzt in den nächsten zwei Nations League spielt, wieder zwei Niederlagen geben, dann muss man mit einem Länderspieljahr von 16 Spielen und einem Sieg, müssen wir vielleicht schon mal büchen und zumindest mal die Frage stellen, haben wir auf der Trainerposition die richtige Person?
Goalie hat auch nicht gut ausgesehen, muss man ganz ehrlich sagen, oder?
Ja, ich glaube, es hat niemand gut ausgesehen. So ja. Richtig.
Ich habe nur gedacht, Lin wird nicht aus dem Fenster, aber das ist mir auch noch aufgefallen gestern.
Dort hat man auch natürlich
einmal auch Ball auf dieser Position. Zweimal Ball zwischen den beiden, oder so. Also,
ja, man hat den Bolster auf dieser Position. Im Hinspiel, wo man 5-0 verloren hat, hat der Elvira Herzog gespielt, damals hat Livia Peng gespielt. Beide haben bei mehreren Goal nicht gut ausgesehen. Also,
was ist mit Friedli, oder wie sie heisst? Sehr, sehr einer Friedli.
Die ist verletzt und
genau. Die wären noch gut, glaube ich.
Ja, also ich glaube, die drei sind es, die um die Position kämpfen.
Okay, spannend. Also, wir verfolgen es weiter.
Ich würde sagen,
Happy Halloween an dieser Stelle, die Schweizer Frauen-Nazi. Ich Kopf hoch, das kommt schon wieder. Ich bin gestern Regionalfußball schauen, wieder mal. Auch aber gut. Entspannt.
Was bist du schauen?
Brugg gegen Klingnau. Ist Aargauer Göpp gewesen, Viertelfinale.
Und? Wer hat gewonnen?
Brugg? 2-0 für Klingnau. Nein, Klingnau ist selbsternannte Bayern München vom Zurzibiet.
Selbsternannte Bayern München vom Zurzibiet?
Yes, sir. Die haben eine geile Entwicklung durchgemacht.
Was heisst das? Also, was heisst das? Sind sie dort der Dominator im Zurzibiet? Ich habe die Region noch nie im Leben gehört.
Nein, du weißt, wie es läuft. Die haben sich einfach so in Allsart-Truppen zusammengeholt. Eigentlich völlig, ist ein spannender Verein auf jeden Fall. Aber die haben so ein bisschen alles, was so spielerisch Rang und Namen hat im Aargau, haben sie schon mal bei sich gehabt oder zu sich geholt. Ist ein bisschen der FC Hollywood der FC Hollywood vom Aargau, wenn man so was.
Ich wollte jetzt gerade sagen, es erklärt, wieso der FC Aargau nicht besser ist.
Schon zwei, drei Stärkenklassen sind gerade dazwischen. Aber nein, es war ein gutes Spiel. Brugger haben es da relativ lang spannend gemacht. Was übrigens auch noch spannend war, war auf der Tribüne. Und zwar ist niemand geringeres als der GC-Captain Amir Abrashi am Spielfeldrand gewesen.
Ja.
Keine Ahnung, der ist doch Ostschweizer oder so.
Ja, meinte ich ja. Also. Nicht, dass er in der Ostschweiz geliebt wird, das ist glaube ich nicht so. Aber ich war letzte Woche am Spiel St. Gallen GC. Und Damir Abrashi zählt sicher nicht zu den Lieblingen.
Ja, das er ist ja auch GC durch und durch. Aber ich habe es einfach mega spannend gefunden, weil ich habe es dann nachher erfahren, er ist befreundet mit einem Spieler von Klingnau. Aber spannend war, dass. Amir Abrashi ist ja dann doch eine Figur vom Schweizer Fußball, das darf man glaub, so sagen. Und ja, ich glaube, von dem die Leute so ein entdeckt haben, das war schon lustig, sind dann zwei, drei zu ihm gegangen und Fotos machen und so. Es war eine unerwartete Prominenz, sagen wir es so.
Sehr schön.
Sehr schön. Aber das ist auch immer cool, so, wenn das im Rahmen von so einem Breitensport-Event dann, wenn dann eben einer kommt, wo, wo, ja, wo seit Jahren eigentlich wahrscheinlich nur noch in dieser oder nur noch mit dem Profi oder dem Leistungssport zu tun, dass die sich dann auch nicht schade sind, um ihre Freizeit mal wieder auf dem Bolzplatz zu verbringen. Gutes Zeichen.
Ja, grundsätzlich schon. Ich kann mir aber im Fall auch vorstellen, dass das für ihn gar nicht mal so geil ist. Da gehst du irgendwie den Match vom Kollegen schauen und dann musst du noch mit irgendwelchen Fotos machen und Autogramm geben. Und
ja, okay.
Weiss es nicht, wie angenehm denn das.
Ja, ich verstehe. Aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass er 90 Minuten lang Fotos. So viele GC-Fans hat es nicht. Lustigerweise aber.
Gut, GC hat nicht so viele Fans, das hilft.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil GC hat tatsächlich so in der Region, wo ich wohne, früher wahnsinnig präsent gewesen. Viele Fans. Es gab sogar einen eigenen Fanclub auch, der aus der Region kommt. Also es gibt schon gewisse Verbundenheit. Es hat dann wirklich zwei, drei Nasen gehabt, die GC-Fans sind, die dann mit dem Senko Fotos machen. Und so.
Ja, hey, also bei GC, ich finde das ein Phänomen. Aber habe ich das letzte Woche wieder gedacht, bei St. Gallen GC. Ich meine, der Gästeblock ist fast ganz, ganz, ganz voll gewesen. Also sehr gut gefüllt. Und ich habe einfach so gestaunt. So, die Woche vorher bin ich am Spiel GC Lugano gewesen, wo du wieder denkst, wie trist ist die Gegend hier. Und nachher bist du in St. Gallen, pumpenvoll die Arena, ausverkauft. Gästeblock voll GC-Fans. Und dann fragt man sich, wo kommen die alle her? Und wo sind sie eigentlich an den Heimspielen? Also klar hat es eine Kurve, aber einfach das Verhältnis ist bei keinem Club so krass, dass sie so viele Auswärtsfans mitbringen und daheim so leere Rennen.
Ja, scheisst wahrscheinlich einfach alle in leere Letzi zu gehen.
Ja gut, würde es mich auch, ja.
Ja, dann ist es auch noch so arschkalt.
Dann ist es so ein Exil, oder? Also ja. Klein, ja, es ist das Exil.
Jetzt, ja, und vor allem eben, sobald es ein bisschen kalt wird, ist es ja wirklich im Letzi ziemlich scheiße, zum dann pfeift es dir um die Ohren rum.
Also ich habe gestern wieder Thermowash vorgenommen. Gewusst, letzter Grund, den musst du warm anlegen.
Ja, Freitagabend habe ich in Wiel müssen arbeiten. Es wird kalt. Es wird sehr kalt an diesen Menschen. Vor allem, wenn du dann noch aktuell abgeben musst für den Print am Freitagabend. Ja.
Gut, dann kommst du wieder warm über, das hilft.
Ja.
Ein bisschen Stress hast.
Weißt du, bei gewissen Dingen hast du immerhin noch einen geilen Raum oder so, wo du kannst rein, aber also Zwiel, keine Ahnung. Ich habe mal gefragt, aber.
Hast du einfach auf der Tribüne geschrieben? Das ist aber ja auch geil, wenn du auf der Tribüne schreibst, so nach so ein, zwei Stunden nach Match und irgendwann schaltet es fast noch das Licht ab im Stadion.
Also, sie haben das Licht abgeschaltet.
Du hast so im Dunkeln
nicht zwei Stunden nach dem Match, sondern eine Stunde nach dem Match.
Aber du hast so im Dunkeln im Stadion innen gekommen. Ja. Mir um so, ah, geil. Ja. Richtig geil.
Das sind dann die schönen Momente vom Journey-Leben. Wenn dann so alleine in einem dunklen Stadion, es ist kalt. Und du tippst noch einsam deine Ziele in den Laptop rein.
Ja, und dann verabschiedet sich also der letzte. Auch anwesende Journalist sagt, ja, schönen Abend, der hat schon abgegeben, du bist noch dran, verdammt.
Es ist ja geil, wenn dann so die Gespräche, weißt du, hinten dran sind, so, so an den Ständen am sauber machen und so, und du kommst dann irgendwie an die Gespräche mit über. So, ja, das ist immer amüsant. Ja, zumindest, wenn du es verstehst, gell? In der Challenge League hat es ja auch noch ein paar Vereine, wo dann Französisch geredet wird. Ja, dort ist,
gestern im letzten Spanisch geredet worden im Medienraum. Aber dort hat es immerhin einen Raum, muss man sagen.
Okay, ja, immerhin. Gut, das erwarte ich jetzt auch vom letzten Jahr. Aber.
Ja. Ja. Das sollte man, glaube ich, schon noch erwarten. Ja. Obwohl, das hat es zu viel sicher auch nicht. Das hat doch jeder
Stadion. Ich glaube schon, irgendwo hätte es sicher können. Aber ich bin irgendwie, ja, ich sehe nicht. Ich bin irgendwie nur schräg angeschaut worden, wo ich gefragt habe. Ich hatte jetzt nicht mal gewusst, dass ich meine Akkreditierung muss holen, weil das Kassenhäuschen Ding nicht zu hatte. Und ich war irgendwie eineinhalb Stunden vor dem Match oder so.
Hey, übrigens, das ist jedes Mal, es gibt Stadien in der Schweiz, wo ich, St. Gallen verzweifle ich jedes Mal, ich weiss jedes Mal nicht, wo ich die Akkreditierung muss holen muss, ich weiss jedes Mal nicht, wo ich hin muss. Amix musst du irgendwie durch die Tiefgarage, Amix kannst du irgendwie zoberst ins Stadion, aber für das musst du einen riesen Stegen auflaufen. Dann bist du da oben, schickt sich ins U2 runter, dann musst du irgendwie wieder die Stegen runterlaufen, nachher musst du noch den Lift nehmen und hey, es ist alles, ach, es ist immer ein bisschen kompliziert.
Wir hatten das mal in der Maladier, weil ich war ein Fotograf unterwegs und niemand hat Französisch können. Wir sind wirklich auch einfach überall hergeschickt worden, bis wir mal gecheckt haben, wo wir durch müssen. Weil in der Maladier hat es noch in dem Komplex rein, hat's ja noch irgendwie Turnhallen und so. Und ich bin dann plötzlich irgendwie in einer Turnhalle entstanden. Ciao zusammen! Ja.
Und ja gut, hättest du auch über das können schreiben können. Das stimmt. Ich sollte dich turnen oder so.
Was übrigens auch ein geiles Erlebnis ist, also ich weiss, wahrscheinlich gibt es Vorschriften und so, aber in der also ich bin mir halt mega gewöhnt, nach dem Match so runter zu den Spielern gehen und dann mit ihnen zu reden, auf dem Platz.
Mhm.
Weil ich finde es ist einfach geil, oder? Du suchst noch ein bisschen die Atmosphäre vom Stadion auf und überall geht das, sogar in Neuchâtel und in Béziers ist es gegangen im Tourbillon. Aber weißt du, geht es nicht? Fucking Thun. In Thun hat es einfach ein Ich weiss nicht, es ist einfach so ein Dude gehabt, wo einfach darauf bestanden hat, dass ich jetzt nicht beim Spielertunnel schnell hoch gehen kann aufs Feld, sondern ich kann dort unten warten.
Aber das ist sehr, sehr außergewöhnlich, dass das sogar zu Sio geht. Wo sie Super League sind, ist das sicher nicht gegangen.
Ja, aber
ich sah mal gesehen nicht.
Come on. Challenge League. Es hat eh keine Leute. Beruhig dich mal.
Ja, gut. Das ist
weißt du, was ich meine? Bei Weil Baden hat knapp über 1000 Zuschauer gehabt. Come on, mach kein Büro auf.
Ja, ja, aber normalerweise hat es ja schon im Stadion, gerade nach dem Spielertunnel, ist meistens die Mixzone, wo quasi.
Aber weißt du, wenn du der einzige Journalist bist, oder vielleicht sind der Zweite, der noch schnell Stimmen wollen, hör mal auf.
Ja, natürlich.
Weißt du, was ich meine?
Aber im FC Sio sind sicher mehr, darum habe ich gemeint.
Nein, oh. Sio mehr. Gegen Baden. Wer schreibt über Sio gegen Baden? Außer mir von der Aargauer Zeitung und der Walliser Bote.
Ja, Le Nouvelist, aber der ist doch beim CC nicht mehr erlaubt, oder?
Ja, das stimmt. Ja, ja okay, dann sind es vielleicht drei. Aber ist ja gleich. Ich will es jetzt auch nicht. Aber zu tun ist eben mega lustig gewesen, weil der hat dann eben gesagt, hey, musst du da bleiben und so. Und dann habe ich mit dem Trainer geschwätzt und dann hat er uns Gespräch unterbrochen und hat noch so einen, weißt du, wie so einen Abspeer-Dings zwischen uns durchgezogen.
Ja, das ist halt so, wie wenn du es bei den Grossen machst. Ich kenne das eigentlich nur so. Aber das ist zum
ja,
Teil.
Ja, aber dann hat es ja auch, es macht ja auch Sinn bei den Grossen, weil dann sind es 5 bis 10 Journeys und es ist das Fernsehen und. Völlig logisch, ist mir völlig klar. Nicht, dass es dann Sinn macht, ist.
Gut, es ist auch dann zum Teil. Gestern habe ich es auch wieder sensationell gefunden, auch das der Verband nicht freut. Aber weißt du, stellen jetzt so eine Sponsorentafel auf, weil dort vorne dran solltest du das Video machen. Dass das Licht von oben katastrophal ist, interessiert natürlich dann niemand, oder? Gerade am allerblödsten Ort hat man die Wand hingestellt. Man hat gar nicht geschaut, wie das Licht da drin ist. Also für die, die filmen, ich musste nicht filmen, für die, die filmen, sehr angenehm. Und zum anderen war die Sponsorenwand so aufgebaut, dass du nie die Spielertunnel gesehen hast. Sprich, du hast nicht gesehen, wenn Spielerinnen zu laufen kommen. Also hast du nicht können rufen. Und dann laufen sie zum Teil weg und dann rufst du noch, und dann müssen sie wieder zurücklaufen, weil sie vorher gar nicht gesehen hast. Das ist richtig mühsam. Also sie haben gar nicht gesehen, dass du dort am Warten bist, oder?
Stark.
Ja. Aber
gut gemacht, Verband.
Geht's halt Amix. Das sind Amix. Das ist das Problem von Journalisten, hä?
Der Adrian Arnold weiss ja nicht, wie es funktioniert mit den Medien und so.
Mama, er weiss eben Amix, glaube ich, jetzt gut, wie die Journalisten ticken, habe ich das Gefühl.
Eben, dass aber er, dann hättet ihr in dieser Situation auch euch ein bisschen besser können.
Gut, das war sicher nicht er, der das geplant hat. Okay. Glaube ich nicht.
Für all die, die es nicht wissen, der Adrian Arnold, Pressesprecher beim Schweizer Fußballverband, ist vorher beim SRF tätig gewesen.
Genau, und ist Leiter von der Kommunikationsabteilung. Also, natürlich auch Pressesprecher, aber ist auch der Chef von denen allen.
Sehr schön.
Sind doch ein paar. Aber wir jetzt eigentlich noch darüber reden, dass
Trainer ist das eine? Nein, das interessiert doch niemand.
Interessiert das niemand? Okay, gut. Mich hat der Schellibaum-Entlastung schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, oder? Die haben mir schon zu denken gegeben, wie wir da. Das ist schon die Trainerentlassung, die
ja, ich weiss
mir
nicht,
ein bisschen wichtiger ist, oder?
Wolltest du noch auf irgendetwas anderes ansprechen?
Nein.
Ich weiß nicht, was so schon passiert ist diese Woche.
Aber also ich finde es schon erstaunlich, dass wir den Schäli Baum einfach entlassen, oder?
Ja, sicher sind...
Also es ist wirklich, also jetzt ernsthaft, das ist ganz gar nicht vorbei, aber es ist völlig absurd.
Vor allem ist es einfach auch... Es ist... so etwas nervt mich, obwohl mir Iverdon, muss ich ganz ehrlich sagen, Iverdon ist mir völlig egal. Aber so etwas nervt mich einfach, weil...
Das Stadion ist geil. Einfach zum Abseilen.
Ja, das Stadion ist okay. Ja.
Also es ist herzig. Es ist natürlich kein Super League-Stadion, wie weit man nicht. Aber es ist...
Es ist, echt es ist einfach ein Verein, ich habe so viele Fragezeichen. Ich kenne ja den Tim Speicher, das Nummer 4 vom FC Basel, Goalie, momentan ausgewählt an Baden. Letzte Saison hat er bei Iverdo gespielt, ich habe mit ihm schon...
Hure komische Rückennummer für einen Goalie, 4.
Sorry. du hast wirklich krass Schenkelklopfer für heute am Startgut.
Ja, sorry.
Wo bin ich? Ah, genau, ich habe schon mit ihm, also ich probiere ihn ab und zu zu fragen, wenn ich so bleibe da, wenn ich wieder mal nicht rauskomme. Aber ja, eben, es ist glaube schon, es ist ein komplizierter Verein, so muss ich glaube sagen. Und ja, ich weiß nicht, es nervt mich einfach, dass ein Trainer wie der Schelli, wo ja mit dem Club etwas sehr, sehr Spezielles geschafft hat, wo ja nicht der Club nicht mal in seinen Träumen dran geglaubt hat vor der letzten Saison. Der vorherige Besitzer hat ja neue Besitzer gesucht für den Verein und stieg dann einfach noch nebenbei in dieser Saison noch in die Superliga auf. Und der Schelli schreibt so ein Märchen mit dem Verein und ja, da kommen neue Investoren auf diese Saison, der amerikanische, weiß nicht, ob er Milliardär ist, aber auf jeden Fall sehr wohlhabend. Ja, x neue Spieler kommen, andere gehen. Schelli muss irgendwie mit einem zusammengewürfelten Haufen in die Saison starten und macht das sogar noch gut, weißt du? Und jetzt ist einfach so, ja, jetzt wird er halt, jetzt ist halt abgesagt worden. Und das finde ich, ist einfach, das wird seinem Verdienst nie gerecht und ist, ja, ist einfach auch, finde ich, eine riesige Respektlosigkeit eigentlich. Vor allem auch, wenn du jetzt schaust, wer für ihn gekommen ist.
Ja, also es ist sicher so. Und ich meine, wenn also sie werden jetzt einfach alles umkrümpeln dort, oder? Also ich meine, der Marco De Gennaro, der eigentlich das gemacht hat.
De Gennaro spricht man gerne aus.
Genau, wie auch immer. Aber er als Generaldirektor zusammen mit dem Schalibau, es ist ja völlig ein Wunder, dass Iverdo überhaupt in der Superliga ist. Nachher sind sie in der Superliga mit einem wirklichen Team. Also wir haben Anfang der Saison, ich weiss nicht, du auch, aber ich habe sie sicher auf den 12. Platz tippt, die wir hier. Weil einfach das Kader ist ja eine Woche vor Saisonstart irgendwie gar noch nicht gestanden gefühlt. Und man hat nicht genau gewusst, wie denn das Team aussehen soll. Und das funktioniert das super. Man ist wirklich sehr gut dabei in der Super League. Man hat unglaublich gute Auftritte auch dabei gehabt und so. Ist momentan 8. punktgleich mit dem 6. Also voll okay, voll im Soll. Man ist punktgleich mit Lugano. Ich meine, das ist unglaublich. Und dann ja, tut man halt den Trainer entlassen, einfach, ja, einfach wenn man es kann.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie heißt der? Der Alessandro, wie heißt der neu? Ich weiß, er war bei Vaduz ziemlich erfolglos gewesen.
Weißt, hast du vorhin nicht gemerkt, wenn ich souverän da nicht auf das eingegangen bin? Aber es ist ja. Der Alessandro Mangiaratti.
Ja,
ich kann es nicht mehr aussprechen. Ich spreche natürlich wieder falsch aus, alles klar. Aber ja, der war bei Vaduz vorher. Ja, das ist für mich aber auch so eine Wahl, wo man dann irgendwie...
Weißt, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie... Jetzt machen sie irgendwie einen auf Bellinzona und holen irgendwie einen Spanier, der kein gültiges Diplom mehr hat, Ja, ist dann doch nochmal jemand gekommen. Der hat mich eigentlich erstaunt.
Dass gut, der hat mal bei Bellinzona geshootet. Vielleicht haben sie das so verstanden.
Ja, es ist ja relativ klar, oder? Die neuen Besitzer haben jetzt einfach das Gefühl, ja, wir machen jetzt Talentschmiede und holen das grosse Geld, indem wir junge Spieler. Marktwert steigert dann so ein bisschen eben nach dem Modell auch FC Basel.
Ich wollte sagen, es gibt doch einen Club in der Schweiz, der auch das Modell hat und irgendwie nicht so Erfolg hat.
Eben, ich habe das Gefühl, da fehlt gerade von Seite neuer Besitzer fehlt gerade jedes Feingespür oder für den Schweizer Fußball, dass sie jetzt das Gefühl haben, Ah ja, wir haben jetzt einen Superligist, einen etablierten. Jetzt kann man da einfach schnell, jetzt modeln wir da schnell eine Geldmaschine draus. Also das funktioniert nicht. In Iverdon, jetzt hast du eigentlich eine riesen Sensation geschafft mit einem Verein, wo fuck nochmal die Infrastruktur gar noch nicht hatte zum Start. Das Fan-Einzuggebiet ist sehr klein, Begeisterung ist mega überschaubar. Es fehlen ja all die Basics. Jetzt hättest du ja zuerst mal schauen, okay, tun wir mal den Club etablieren in der Super League, schauen wir mal, dass wir ein paar Fans dazu gewinnen, schauen wir mal, wie wir unsere Infrastruktur eigentlich optimieren können, Marketing, dies, das. Das wären ja so die logischen nächsten Schritte gewesen. Und dann, irgendeinmal, wenn der Club dann sattelfest ist und irgendwie ein Grundgerüst von einer Mannschaft hast, dann hättest du ja langsam so einen Philosophiewechsel können anstreben. Aber da reden wir jetzt von 2-3 Saisons, wo ich da sich hätte etablieren müssen. Aber es ist wieder nein, jetzt kommt irgendeiner mit Geld und der weiss ganz genau, wie es funktioniert, weil es funktioniert überall genau gleich in jeder Liga. Und jetzt machen wir da aus Iverdon schnell eine Geldmaschine. Und da bin ich 100% überzeugt, das wird denen unsäglich hart auf die Füße fallen. Ich hau jetzt hier einen Hot-Take raus. Ich sage, spätestens in 1-2 Saisons ist Iverdon wieder drin.
Das ist nicht ein Hot-Take. Das ist bei jedem zweiten Aufsteiger, gerade wenn es so ein kleiner Aufsteiger ist, ist das wahrscheinlich einfach, wenn es nicht unglaublich läuft, wie es bei Union Berlin zum Beispiel in den letzten Jahren gelaufen ist, um die dann auch Urs mit ins Spiel zu bringen. Dann ist das eigentlich der Normalweg von einem kleinen Aufsteiger. Es gibt natürlich die grossen Aufsteiger, wie damals der FC Zürich. Klar, der bleibt dann eigentlich oben, wenn es einigermaßen normal läuft. Aber bei diesen kleinen Aufsteigern ist das schon eigentlich häufig so, dass man spätestens in der zweiten Saison runtergeht. Aber man hat ja jetzt eine Mannschaft, die tatsächlich zeigt, hey, man könnte mithaben. Und ich finde halt dann irgendwie das komisch, auch gerade das mit dem, von wegen jetzt auf Talentwellen setzen und so, wie das Team, wo Iver da jetzt hat, wo funktioniert, das ist nicht eins voller Talent, sondern das ist eins voller, ja, wie will man sagen, voller ausgemusterter Spieler quasi. Oder solche, die es anderen Orten nicht geschafft haben. Ich meine, der Lungoi zum Beispiel, der ist 23, ist noch einigermaßen jung, aber der hat einen Tazar, 27. Und es sind schon ganz viele andere Spieler, die schon länger auf diesem Niveau spielen, mit einem Cespedes, mit einem Sautier. Sie sind alle nicht mehr jung, aber es funktioniert. Oder? Und das ist jetzt das, was sie zu dieser, zumindest bis jetzt, erfolgreichen Saison gebracht hat. Und das sind nicht, wir haben 7-18-Jährige, die man nachher für grosses Geld verkaufen kann. Und in erster Linie musst du schauen, als Aufsteiger, dass du einfach in dieser Liga bleibst. Und wenn es dann halt mit Spieler ist, wie ein Tazar, dann bleib doch mit einem Tazar in dieser Liga und dann musst du nicht schauen, dass du einen 17-jährigen Tazar holen kannst, der vielleicht in 3 Jahren so weit ist. Weil so wird
ja, zumindest bis du etabliert bist, ja. Dann eben. Du kannst einfach dann mal eine gewisse Beständigkeit, das Grundgerüst.
Und der Schell ist natürlich für das der richtige Mann, oder? Das ist so ein ruhiger, so ein irgendwie überleiteter Trainer, habe ich das Gefühl. Ich das Gefühl, der macht es schon gut.
Ja, außer wenn er sich nicht gerecht behandelt fühlt, dann läuft er so lichtrot an. Ich glaube, am letzten Wochenende ist der Aussage relativ schief gegangen.
Aber das stimmt, das aber weißt du, so, aber irgendwie so, so eine besondere Art, oder? Ein bisschen. Also für mich ist es ein bisschen ähnlich wie der Geiger oder so.
Ich glaube, er hat einfach auch wahnsinnig viel Respekt. Er verschafft sich auch wahnsinnig viel Respekt bei seiner Mannschaft. Oder? Er ist wirklich der typische Aura, oder? Also, dass jeder Spieler lost, wenn er etwas sagt. Und der hat die Mannschaft schon auch krass unter Kontrolle gehabt. Ich muss aber noch dazu sagen, eben, du hast jetzt gerade die Kaderzusammenstellung auch thematisiert. Eben der De Gennaro, das ist eben, glaube ich, auch ein bisschen der Baumeister von dem Erfolg von Iverdon. Und das ist eben eine relativ spannende Akte, weil der war bei Sion mal und dann er ist immer noch irgendwie befreundet mit dem CC, habe ich mal so gehört. Kann auch gut sein, dass der ziemlich bald wieder zurückgeht zu Sion, aber der hat auf jeden Fall einen riesen Job gemacht jetzt gerade. Und dort oder hört man eben jetzt auch Gerüchte, dass der die Schnauze voll hat von den amerikanischen Investoren und dass der jetzt bald auch seine Sachen packt. Und dann hat dann Iverdon richtig reingeschissen.
Ja, ja. Ich würde glaube vorschlagen, wir machen jetzt noch den Switch zum rot-blauen Club.
Ja, wo man momentan auch am Dreischiessen ist.
Ja, also sie haben einen Trainer, der vor 2 Jahren als Trainer von einem Liga-Konkurrent gefunden hat, er werde nie Trainer vom FC Basel. Den haben sie jetzt als Trainer vom FC Basel.
Gut, was sind deine ersten Gedanken gewesen, Fabio Celestini?
Also, die erste Gedanke zu der Entlassung war natürlich beim Heiko Vogel endlich. Zweitens, als man sieht, Celestini, denkt man, wieso? Also, ja, schlichtes Wort, wieso? Ich meine, das ist ein Trainer, der grundsätzlich schönen Fußball will spielen, kann spielen. Das auch mit Lausanne, Lugano und Luzern phasenweise gezeigt hat. Es ist aber kein Übertrainer. Oder, beziehungsweise, er hat nur eine Art, wie er Fußball spielen will. Er tut auch das Team nach dem möglichst zusammenstellen. Natürlich hat es beim FC Basel wahrscheinlich sogar einigermaßen viele Spieler drin, wo der Ballbesitz Fußball, der spanische Tiki-Taka 2.0, wo der Celestini spielen will, wo der etwas verinnerlicht haben. Das kann man schon vorstellen, dass das vielleicht sogar könnte gehen, jetzt rein von dem aus. Aber mein erster Gedanke war jetzt nicht, wow, das ist jetzt der Trainer, der gerade dafür sorgt, dass der FCB in der Winterpause wieder voll vorne mitspielt, sondern ich habe eher gedacht, ja, es kommt vielleicht so aus wie bei Sion. Was hat er gemacht? 6 Spiele?
Mhm.
Ja,
das ohne 6 Spiele ohne Sieg, oder? Ich glaube, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen oder so.
Ja, und ich würde noch kurz auch noch bei der Personale Vogelwelle bleiben. Also ich meine, ich weiss, vielleicht ist es ein bisschen böse, aber ich finde, mit dem, was er im letzten Jahr, allein im letzten Jahr fabriziert hat, und da sind die Vorgeschichten nicht dabei, wo er noch frauenfeindliche Sprüche als Trainer von Gladbach gemacht hat und so weiter und so fort. Allein das, was er im letzten Jahr gemacht hat, in dem, dass er zuerst den Freien absagt, dann sich selber auf den Trainerstuhl setzt, dann ein Kader zusammenstellt und einen neuen Trainer holt und dann schlussendlich dann behauptet öffentlich, hey, das Kader ist viel besser, alles drum und dran, als letzte Saison, wir können vorher mitspielen. Nachher entlohnt man den Trainer und dann übernimmt er und dann 4 Spiele, 0 Goal, 0 Punkte. Rausgeht irgendwie ein bisschen verdient, finde ich schon.
Aha, ja, ja.
Also.
Das ist seine Art, oder? Also wenn du so anhängst, wie er es macht, dann, ja, das ist... Das Leben ist ein Bumerang, oder? Komm wieder zurück gegen eins. Und ja.
Ja.
Ich glaube, ich frage mich ein bisschen, was machst du? Also, die desolaten Auftritt, wo es jetzt zuletzt gegeben hat, wo ja der FC Basel im ganzen Oktober kein einziges Goal geschossen hat. Das ist am Schluss das Resultat von seiner Arbeit, allein von seiner Arbeit. Und ich finde es schon noch spannend. Also rückblickend frage ich mich eigentlich fast, also die Erfolge, wo im letzten Frühling entstanden sind, mit der Conference League Halbfinale und so.
Das hat man doch aber auch erklärt. Die Liga ist das, auch schon dort nicht, in der Liga hat man auch schon dort absolut nicht gespielt. Und man hat ein riesen
Kader aber die Mannschaft hat funktioniert. Die Mannschaft hat in den Conference-League-Spielen funktioniert.
In den Conference-League-Spielen, ja.
Dort frage ich mich inzwischen auch, ist das vielleicht sogar die Arbeit auch noch von Alex Frey gewesen, oder? Wo der Vogel dann quasi einfach so ein bisschen noch durchgemanagt hat. Also offenbar erreicht das Team auf jeden Fall jetzt komplett nicht mehr. Klar, es ist auch eine andere Mannschaft, wobei du hast ja immer noch so die Leitwölf drin. Hitz ist ja immer noch dabei, Frey ist immer noch dabei, Xhaka ist immer noch dabei. Also, der Lang ist immer noch dabei. Also die alten...
Gut, fairerweise muss man sagen, sie sind vielleicht, die Spieler sind vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems.
Hey, keine Ahnung, ja, weil eben, man hat ja jetzt auch gehört, dass die Spieler ja selber ein gutes Verhältnis hatten zum Heiko. Und dann reden wir ja vielleicht auch eher ein bisschen von diesen Spielern, weil wir reden schon über die anderen, weil die sind ja alle erst mega neu im Team. Und ja, darum kann es schon sein, ja. Also, ich frage mich einfach, wieso, wenn das jetzt am Schluss der Leistungsnachweis ist, hätte man das nicht schon früher können erkennen. Also, hätte es jetzt zuerst so desolat müssen werden. Ja.
Also, nur kurz zum Frühling. Und natürlich, das, was man in der Conference League erreicht hat, haut ab. Europäisch kann man am Heiko nichts vorwerfen. Aber man hat in 17 Spielen 6-mal gewonnen im Frühling. Unter ihm, in der Super League. Als FC Basel.
Ja, aber
schon das war nicht genügend. Schon das war nicht genügend. Und natürlich, wenn, dann hat er europäisch davon profitiert, von Alex Frey und vielleicht auch noch ein bisschen von dem Ganzen, dass er grundsätzlich als guter Motivator gilt, wenn es für grosse Spiele geht und so weiter und so fort. Aber eben in der heimischen Liga hat er auch schon Tite. Also ich mag mich an ein, klar, mit der B-Elf gespielt und so, aber ich mag mich an ein 6-1 St. Galler erinnern. Das war also ganz bei weitem nicht Puzzle-like. Und ja. Aber natürlich, vielleicht hat er jetzt wirklich noch ein bisschen von Alex Frey profitiert, das kann schon sein. Und man hat auch ein gutes Kader zusammen gehabt letzte Saison. Vieles Besseres als jetzt.
Ich glaube, es klingt jetzt mega böse, aber ich vermute, er hat einfach Dave sich ein bisschen um den Finger gewickelt. Er hat die Führungsspieler in der Mannschaft ein bisschen um den Finger gewickelt. Und ja, so generell, die Deutschen können ja eh noch ein bisschen besser reden, so wie wir Schweizer. Und ja, der hat genau gewusst, wie er das machen muss. Und jetzt am Schluss ist er ein bisschen entlarvt worden.
Und er hat ja alle abgesagt. Also er hat ja
schon sagen, ich rede jetzt mega böse über ihn, aber ich habe das Gefühl, der hat den Verein auch so toxisch gemacht irgendwie. Also ja, ich muss ehrlich sagen, es tut mir leid, falls es anders ist, aber ich habe wirklich kein gutes Bild vom Heiko Vogel, so stand jetzt. Ich weiß, er hat auch früher schon er hat auch schon Gutes gemacht für den Verein, er hat auch schon für andere Vereine gute Arbeit geleistet, aber er hat einfach auch überall immer einen Nachgeschmack hinterlassen und so
ist es jetzt auch. Er hat, glaube ich, nie einen guten Abgang gehabt. Also auch dort, wo er vom FC Basel das erste Mal gegangen ist, hat es keinen guten Nachgeschmack gehabt. Also überall, wo er war, hat man so ein bisschen ist es ein bisschen schwierig,
ganz ehrlich, ich in seiner Position würde mich auch ein bisschen langsam hinterfragen, weil immer überall, wo du gehst, kommen irgendwelche Nebengeräusche noch raus. Oder eben wird dann irgendwie noch schlecht geredet. Also, das kommt ja nicht von nichts.
Ja, das ist ja so. Und schlussendlich, wenn wir vielleicht so über den ganzen FC Basel noch reden, oder? Weil mich regt dort ein bisschen auch Kommunikation auf über die letzten Jahre. Seit eigentlich der David Degen das ganze Schiff übernommen hat. Er hat, und das hat er ja da im Heimspiel von Blue, hat er das sehr gut können, also ein bisschen aufschlüsseln und so. Oder hat es zumindest phasenweise probiert. Sich nicht zu allem ganz klar geäußert, aber ja, grundsätzlich hat er ein bisschen aufgeschlüsselt. Hey, wir haben das Ziel gehabt, beim FC Basel wieder schwarze Zahlen schreiben, das finanzielle Griff bekommen. Und darum ist ein Teil von der Strategie, dass man Talente verkaufen und es ist irgendwo logisch, dass es auf sportlichen Erfolg zurückgeht. Oder dass das vielleicht ein bisschen ausbleibt. Das hat man aber nie so kommuniziert. Und wenn dann Heiko Vogel in einer BZ Anfang der Saison steht, jetzt in diesem Sommer, und sagt, wir haben es besseren Kader als das, was letzte Saison in der Conference League im Halbfinale gekommen ist, und wir wollen wieder Titel gewinnen. Wenn das Formulierungen sind, dann wird es sehr, sehr schwierig und dann muss man sich halt mit dem messen lassen. Und eigentlich ist es ja eher das, die Erwartungshaltung im Umfeld beim FC Basel, das haben wir ja schon länger gesagt, die muss grundsätzlich einfach runter. Und ich glaube, inzwischen ist sie natürlich auch nicht mehr hoch im Umfeld. Aber man hat es immer so kommuniziert, als wäre man immer noch ein Meisterschaftskandidat, als könnte man noch ganz oben mitspielen und die grossen Zeiten nachknüpfen. Und das ist etwas, was mich beim FC Basel in den letzten Jahren irgendwie genervt hat. Dann bist du doch ehrlich und sagst, schau, unser Vorgänger, der Burgener, hat so eine rote Zahlen hinterlassen. Jetzt müssen wir halt einfach sparen. Und dann ja, kann es halt sein, dass wir mal nur 17 in der Super League, aber okay, wir werden sparen. Das ist mal die erste Dinge. Sparen und die Einnahmen trotzdem eben mit Verkäufen und so können generieren. Aber wenn man gleichzeitig noch davor hat, man hat das bessere Kader als die Saison vorher und das der Mann ist, der das Kader zusammengestellt hat und er selber mit dem Kader in 4 Spielen ein Goalverhältnis von 0 zu 10 hat und 2-mal gegen die beiden Lausanne mit 0 zu 3 verliert, dann wird es dann halt schon schwierig.
Aber das ist ja gut. Ich meine, Punkt der Zurückhaltung bei Interviews, da haben sie jetzt mit dem Fabio Celestini genau den richtigen Mann geholt, weil er hat ja vor 2 Jahren schon gewusst, dass er niemals Basel-Trainer wird werden.
Genau. Ja, aber da haben sie im Abgang ist natürlich auch ein bisschen beim FC Luzern ein bisschen speziell gewesen, oder? Die eigentlich mit diesem Interview so ein bisschen seinen eigenen Abgang eingeläutet hat.
Was auch ein Sieg, speziell ist. Ein Sieg in den letzten 23 Ligaspielen. Also, boah! Also, mir ist einfach auch da, ich muss ein bisschen Arschloch sein in dieser Folge, aber ich habe echt kein gutes Bild momentan von Fabio Celestini. Und das Einzige, was mir hätte ich ein Herz für Rot-Blau. Ja, ich würde mich vielleicht irgendwie drast probieren zu stützen. So quasi, wir sind schon auf dem Nullpunkt. Was will jetzt noch schlechter werden? Let's try, oder? Aber ja, eben, ich finde, jeder Trainer sollte eine Chance verdient haben. Und man muss, ich probiere jetzt auch die Vergangenheit hier auswenden beim Fabio Celestini, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt, weil die Statistiken sind sehr eindeutig. Kommt noch dazu, dass er noch nie einen Abstiegskampf mit dem Team, also ich glaube, er hat einiges Mal so ein bisschen plus minus, als er mit Lausanne aufgestiegen ist, sehr schmal. Dort hat er den Liga-Erhalt geschafft.
Das ja, ja.
Dort, anrechnen.
Dort, und das ist
hat er eine gute Saison gespielt, in der zweiten sind sie wieder abgestiegen. Aber der Mann ist als Trainer nicht Abstiegskampf erprobt. Also da hätte ich jetzt zehnmal lieber einen Contini gesehen. Beim FC Basel an der Seitenlinie.
Ja, ich hätte natürlich auch das bessere Bild vom Contini, so grundsätzlich, was er jetzt schon in den letzten Jahren geschafft hat, hätte ich jetzt auch eher so einen wie ihn geholt. Celestini hat aber durchaus schon Sachen, die er gut kann. Und ja, hey, also ich bin auch sehr gespannt, weil er halt sein Fußball, also gerade so zu sehen, ist das sehr auffällig. Er hat seinen Fußball, weil er durchdrückt, er hat ja auch x Spieler geholt, die nur für diesen Fußball funktioniert haben. Und nachher beim nachherigen Trainer hat man die eigentlich quasi wieder müssen schicken müssen, weil es halt einfach schlussendlich nur Spieler gewesen sind für Fabio Celestini. Mit dem kann er beim FC Basel glaub nicht kommen, weil dort hat er ein Kader, wo er vorfindet, wo er jetzt nicht einfach noch Millionen Wünsche kann haben. Wahrscheinlich wird im Winter noch ein bisschen nachbessert, aber so übertrieben nachbessern kann man ihn irgendwie auch nicht. Und ja, ich weiß es doch auch nicht. Also, ja, natürlich.
Fakt ist einfach, jetzt müssen Punkte her. Jetzt müssen Punkte her, damit es ruhiger wird bei den Fans, Umfeld, Medien. Sonst wird Fabio Celestini nicht können funktionieren. Sonst wird er gar nicht anfangen können, irgendwelche Philosophien installieren. Und wenn man seinen letzten Arbeitsort anschaut, FC Sion, 6 Spiele, 2 Punkte, er ist nachher entlassen worden. Also,
ich würde FC Sion nicht als Maßstab nehmen.
Ja, natürlich,
aber
Ich hoffe für ihn, dass er wirklich möglichst schnell einen Weg oder einen guten Draht zu dieser Mannschaft aufbauen kann, damit es eben ein bisschen Punkte gibt. Weil sonst wird er gar nicht in Ruhe können, richtig dort arbeiten können. Und was auch dazu kommt, ist ja beim Fabio Celestini, sagt man auch immer so ein bisschen, ja, eben, das passt auch zu dem, was du erklärst, oder? Er hat seine ganz klaren Vorstellungen, wie was muss funktionieren. Und sobald er auf Gegenwind stößt, wird es relativ unangenehm, weil er einfach auch. Also das ist so ein bisschen das, was man vernimmt, wenn man mit Leuten aus dem Umfeld redet, wenn man sich sonst schon zwei, drei Sachen dazu gelesen, dass der Celestini einfach sehr, sehr einen eigenen Kopf hat. Oder? Und scheint dem Fall im Fußstapfen nie zu treten vom Heiko Vogel, oder? Also es scheint wieder so ein ähnlicher Charaktertyp zu sein. Aber vielleicht hat er ja auch dazu gelernt aus seiner Vergangenheit. Eben darum nochmal, wollte ich nochmal betonen, man sollte ja jedem wirklich einfach auch eine Chance geben und jeder Trainer kann sich auch weiterentwickeln.
Ich glaube nicht, dass er grundsätzlich so stur ist, wie jetzt der Heiko Vogel wirkt. Ich glaube mehr, was sein Fußball angeht. Er will halt einfach so ein bisschen spanischen Ballbesitz-Fußball spielen lassen. Was ja grundsätzlich auch schöner Fußball ist. Ich glaube, das muss man mit Celestini lassen. Es ist ja eigentlich, man sieht ja gerne Ballbesitz-Mannschaften, so ist es ja nicht. Die Frage ist halt, ist das der richtige Fußball für einen Abstiegskampf? Wollt ihr das beim FC Basel auch spielen? Hat er überhaupt die Spieler, die den Fußball auch spielen? Ich glaube zwar, dass Basel wahrscheinlich eher als es Zio der Fall war. Aber wie lange geht es, dass er wirklich seinen Fußball einbringen kann? Und vor allem ist die Mannschaft nicht einfach schon so verunsichert, dass eigentlich gefühlt irgendjemand an der Linie kann stehen kann. Solange das Team so zusammengestellt ist, wie es jetzt zusammengestellt ist, auch gerade mit den Führungsspielern, wo alle momentan die Leistung auch nicht auf den Platz bringen, aber ganz häufig die Ersten sind, die nachher gross reden, dann wird es natürlich einfach schwierig. Und ich glaube, für jeden Trainer wird es dann schwierig. Und ich glaube, also beim David Degen ist jetzt in dieser Philosophie, also muss schon sagen, seit er übernommen hat, ist sportlich immer runtergegangen. Klar, finanziell sieht es besser aus. Aber wirklich nur gut verkauft hat sich der Degen bisher auch nicht.
Ja, aber ich finde, wir reden nicht zu viel über den Degen. Es ist ja momentan auch alternativlos. Der Club wird jetzt auch nicht einfach irgendwie ausländische Investoren verkauft. Also, es gibt ja wie keine andere Lösung. Also muss man auch mal aufhören, die ganze Zeit am Degen umzurütteln.
Also man muss, ich sage nicht, er muss gehen. Ich sage nur, seine Entscheidungen sind fragwürdig. Also,
ja, aber wieso? Er hat ja jetzt scheinbar die Sportkommission gegründet, wo alle eine Stimme haben. Und er hat auch kein Präsidentenveto, das er einreichen kann.
Das ist durchaus sinnvoll, ja. Aber vorher hat er alles auf eine Person aufgemünzt, die nachher in diesem Desaster geendet ist, jetzt mit dem Heiko Vogel.
Absolut, Heiko Vogel muss das verantworten.
Ja. Und das muss David Degen auch verantworten. Das dürfen wir ihn auch kritisieren für das.
Safe.
Und ich glaube, ich weiss, wir haben immer wieder die HörerInnen gehabt, die sich da, nein, ich glaube, man kann in der männlichen Form sein, ich glaube, es waren immer Hörer gewesen, die sich recht darüber aufgeregt haben, wenn ich irgendetwas kritisch zum FC Basel gesagt habe. Ganz ehrlich, also, ich habe selten recht mit Prognosen, aber in diesem Fall bin ich nicht ganz falsch gelegen, weil es sieht einfach nicht alles. Es geht nicht einfach so, dass man nur auf Talent setzen kann und ein paar alternde Führungsspieler nebendran stellt und das Gefühl hat, das funktioniere.
Ja, also eben, ich glaube, einfach um das auch nochmal zu betonen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so das Potenzial fehlt oder Qualität. Klar, für was, für welchen Platz oder Rang oder Tabellenregion, dass jetzt die Mannschaft Qualität dafür hat, das kann man gar nicht so genau sagen.
Logisch, jetzt mehr Qualität als Rang 12. Das ist ja keine Diskussion.
Weil man immer nur, ja, aber weil man halt immer nur so häppchenweise mal etwas geliefert bekommen hat. Aber es ist halt einfach, was wirklich Fakt ist, spielerische individuelle Qualität ist um. Aber die Mannschaft ist falsch zusammengestellt. Und das geht auf den Nacken vom Heiko. Fertig. Also, und da geht es jetzt halt einfach, halt möglichst schnell herauszufinden, was kann man machen. Ich empfehle, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch zu verpflichten, der die Liga kennt, der den Schweizer Fußball kennt, der gewisse Reife und Erfahrung mitbringt. So einen im Winter zu holen, damit einfach alles ein bisschen stabiler wird. Und ich hoffe, die Leitung wird zu dem Entschluss kommen, weil sonst, ich sage jetzt mal, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, oder? Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie Basel mag oder so, sondern der Schweizer Fußball braucht einen kompetitiven FC Basel, sonst verliert er einfach fällt einfach einer von seinen stärksten Player aus, weil wir müssen ja nicht darüber reden, was die Stadt und der grosse Verein für ein unheimliches Potenzial in sich hat, oder? Aber ja, es ist desolat und irgendwie auch beängstigend, dass die Entwicklung und dass das so schnell auch bergab kann gehen. Hankerum, gell, schaust irgendwie auf Holland über, siehst Ajax ist im genau gleichen Sumpf drin, schaust auf Frankreich über, Olympique Lyon ist im genau gleichen Sumpf drin. Also ja, es scheint einfach auch ein bisschen eine Entwicklung des modernen Fußballs zu sein, dass es einfach krass schnell bergab geht.
Ja, das ist sicher so. Es kann schnell abwärts gehen. Und ich glaube auch, also will ich jetzt mal eine Frage. Hast du das Gefühl, der FC Basel kann absteigen diese Saison?
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, der FC Basel... Ich habe immer das Gefühl, ja nein, aber Basel steigt doch nicht ab. Hat man bei Zürich damals auch gedacht?
Eben, darum habe ich ja gesagt, mein erster Gedanke war, kann der Fabio Celestini Abstiegskampf? Mhm. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass er der Typ ist, wo so eine Fighter-Truppe kann zusammenstellen kann. Nein, das ist ja nicht zu Fussball, verheerend. Ja. Da finde ich eben verheerend, weil ich habe von mehreren Quellen gehört, dass der Contini ganz ein heißer Kandidat ist, wenn nicht schon fast mit dem einen, wenn er nicht schon fast die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hat. Also, und ich weiss, das Gerücht ist wirklich sehr, sehr hartnäckiges Gerücht gewesen, hat man zumindest gehört. Und jetzt irgendwie, weiss auch nicht, Blick hat heute noch mal etwas geschrieben, dass wirklich Contini und Petkovic auch Kandidaten gewesen für den FC Basel.
Hat die beiden das beste Gefühl?
Definitiv. Ja, eben, das ist ganz kann man sagen, ey, fuck, wenn das deine Auswahl war, dann hast du aber definitiv der schlechteste von diesen drei Kandidaten gezogen.
Ja, du, der Celestini, wenn er nach 6 Spielen nicht mehr Trainer sein könnte, sich wieder als Frauen-Nazi-Trainer bewerben. Er war ja dort dann auch der zweite Kandidat neben Inka Grings. Sie haben sich schlussendlich zwischen diesen zwei entschieden.
Ja. Das ist der Raimondo Ponte, wäre es auch noch für Frauen-Nazi.
Ja, genau. Er hat eine gute Leistung zu uns bei der FC Aarau Frauen.
Ja, genau. Nein, das ist glaube das ist ein anderes Thema. Wo bin ich gewesen? Ja, Trainer FC Basel. Genau, ja, auf jeden Fall. Was ich mich natürlich auch noch gefragt habe, ist, haben sie den Falschen gezogen? Oder haben die anderen zwei einfach am Schluss nicht wollen? Weil das wäre natürlich dann noch ein verheerendes Zeichen, wenn dann ein George Contini oder ein Petkovic würde sagen, du Jungs, ist uns ein zu heisses Eisen. Suchen jemand anderes. Wenn es dann wirklich Trainer gibt, die sagen, nö, ich tue mir den FC Basel nicht an, dann das wäre ein richtig harter Tobak.
Ja, aber es ist schon ein Job, wo du wahrscheinlich momentan fast noch mehr auf die Schnauze kannst gehen. Auch wenn du einen Letzten nicht mehr nimmst und du eigentlich das Gefühl hast, du kannst eigentlich nicht auf die Schnauze gehen, sondern du kannst sie nur retten. Aber was, wenn du jetzt den FC Basel auf Platz 8 rettest, Ende Saison? Sagt dir dann irgendeiner Danke? Dann musst du dich im Sommer auch wieder gehen. Mit Platz 8 entspricht doch dann nicht den Erwartungen im Umfeld. Und viel mehr ist vielleicht aber nicht möglich nach dem Saisonstart. Und nach dieser Situation, wie das Team aussieht. Oder? Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass man das als Trainer anschaut, man hat Gespräche mit verschiedenen Leuten rund um den Verein und merkt dann, hey, du, aber viel mehr ist da gar nicht möglich. In die erste Hälfte der Tabelle kommen, das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Und als FC Basel muss dort hinkommen. Das war ja damals auch der Grund gewesen, oder die Begründung von Dave Degen beim Rücktritt von Timo Schulz oder beim Rücktritt bei der Entlassung, hat man noch gesagt, hey, wir müssen unter die ersten 6 kommen, wenn die Tabelle gesplittet wird. Und dort hinzukommen, ist sehr schwierig.
Ich finde es eine spannende Entwicklung, weil ich glaube, viele Basel-Fans haben sich jetzt auch ein bisschen mit den eigenen Junioren wieder anfangen zu beschäftigen, weil die irgendwie mehr Spass machen. Die spielen ja auch noch hier in dieser Juve. Was ist es?
UEFA Youth League,
genau, gegen andere spannende Gegner. Und die sind ja wirklich gut unterwegs. Und die werden auch recht supported und so. Und ich glaube, das ist ja auch absolut the way to go. Also findet wieder Spass euch im Nachwuchs, setzt auf Basler Junioren. Ihr habt ja immer noch, und das muss man halt sagen, das verspielst du ja nicht einfach so schnell. Ich höre immer noch von wahnsinnig vielen jungen Fußballern, dass man gerne zum FC Basel geht, nach wie vor. Und solange der FC Basel für Junioren noch gute Adressen ist, ist auch immer Potenzial für die Zukunft. Und das hat man jetzt einfach jahrelang auch zu wenig stark ausgeschöpft. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und das ist der einzige Weg, aus meiner Sicht, damit der FC Basel wieder die richtige Spur finden kann. Irgendeinmal in Zukunft. Geht wieder back to the roots. Baut euch ein neues Gerüst auf mit euren eigenen Junioren. Und das dauert lang, das braucht viel Geduld, aber es wird sich irgendwann 100% wieder auszahlen. Und ich bin überzeugt, auch zum Beispiel jetzt das Ajax, solange du so eine Adresse bist in der Nachwuchsarbeit und so, du hast ja immer wieder, das wachst du immer wieder nach. Es braucht einfach Zeit, es braucht Geduld, es braucht die richtigen Entscheidungsträger und die richtigen Ausbildner vor allem. Und
und dann halt auch ein Trainer auf oben rein, der nachher auf diese Spieler auch setzt.
Absolut. Und es bringt ja nur Vorteile mit sich. Die Stadt kann sich wieder identifizieren mit dem Club und mit der Mannschaft. Die Kids laufen wieder gern mit dem Spieler XY hinten auf dem Liebling rum, weil sie wissen, der bleibt ein bisschen mehr wie nur eine Saison. Also, eben, kann nur Vorteile haben, langfristig. Klar, es braucht immer individuell, kann man immer wieder sagen, eben so ein Renato Vega oder so. So ein Spieler muss drinnen liegen, wenn du so eine Adresse hast wie der FC Basel. Aber es muss eine saubere Kombination und eine saubere Mischung sein.
Ja, und man muss halt einfach auch wieder mal ein bisschen neuer hinschauen, vielleicht auch wieder Challenge League und so weiter und so fort, oder? Auch wenn es um Basler geht. Ich habe zum Beispiel bei dieser Diskussion, die haben wir glaube auch schon gehabt, also mehrmals haben wir sie sicher schon gehabt, aber ich glaube vorletzte Woche, wo wir gesagt haben, hey, aber mit den Nachwuchsspielern FC Basel und so, dort fehlt ein bisschen etwas. Wo sind eigentlich die Basler in diesem Kader drinnen und so. Wir haben dann auch schöne Nachrichten von Leuten bekommen, die gefunden haben, wir haben nicht recht mit unserer Behauptung. Ich bringe einfach einen weiteren Namen ins Spiel. Uran Bislimi, Nationalspieler, Spieler beim FC Lugano. Das ist ein 24-jähriger Basler. Also, da frage ich mich halt einfach, oder? Wie kann das sein, dass ein 24-jähriger Basler beim FC Lugano shootet?
Ja, ich glaube eben...
Wo Nationalspieler ist, wo
genug gut ist, der Nationalspieler ist. Du findest überall momentan Namen im Schweizer Fußball, wo du musst sagen, ja, der sollte doch jetzt eigentlich beim FC Basel spielen, weil der würde den FC Basel jetzt weiterbringen.
Genau, oder dann hast du also, zum Beispiel auch letztes Mal beim FC St. Gallen eingewechselt worden, der Albin Krasnici, 20-jähriges Talent. Ist vom FC Basel U21 zum FC St. Gallen U21 gewechselt, spielt jetzt für St. Gallen in der Super League. Ist reingekommen, guten Auftritt zeigt nach seiner Einwechslung. Dann denkst du dir einfach, hey, aber so ein Talent sollte doch die paar... Oder soll es wenigstens nur ausgelehnt sein und so. Aber nein, die Spieler die sind dann einfach fix dort. Und ich meine, Uran Bislimi, wenn man seinen Karriereverlauf anschaut, FC Basel U21, dort für zu wenig gut befunden worden, dann FC Schaffhausen, dann FC Lugano. Dann müsstest du doch als FC Basel so einen Spieler auf dem Schirm haben und dann holst du von Schaffhausen wieder, wenn er genug gut ist. Aber nein, man hat in den letzten Jahren halt immer das Gefühl gehabt, man ist der grosse FC Basel, man kann nicht irgendjemand aus der Challenge League holen, man muss sie irgend aus dem Ausland von irgendeinem Top-Club holen. Ja, wie es rauskommt, sieht man.
Hey, ja. Ich glaube, da setzen wir mal einen Punkt. Weil,
wieder die, Emotionen.
Die Diskussion, nein, ja, und vor allem glaube ich, wiederholen wir uns auch mit vielen Sachen, Fall. Die wir in den letzten Folgen gedroppt haben.
Auf jeden Fall. Ja, übrigens, ist halt auch so, dass halt der FC Basel dauernd in der Krise ist. Darum wird es halt schon immer zum Thema.
Ja. Aber du kannst dir ja auch noch ein bisschen etwas aufsparen für nächste Woche, gut sein. Ich weiß gar nicht. Wir sind schon bei einer Stunde angelangt. Ich habe übrigens mal noch den Input bekommen von einem Hörer, dass wir noch mehr über die Challenge League mal erzählen sollen. Ich nehme an, es ist ein FC Basel-Fan, der sich ein bisschen vorbereitet auf die nächste Saison.
Ach, Herr.
Es ist gar wirklich ein Basel-Fan. Ich glaube, er hat es sogar gesagt. ja, Wir können das vielleicht schon mal noch machen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar mal eine Pause braucht, um noch ein bisschen mehr über die Challenge League zu schwätzen oder eine Einordnung zu machen. Aber ich habe ihm auch gesagt, du, schau, eigentlich, es ist gar nicht so. Es ist einfach das Gleiche wie im Budget, das Gleiche wie in der Super League, einfach ein bisschen mit geringerem Budget. Und dann hat es so ein, zwei dubiose Vereine darunter, wie der FC Schaffhausen und Bellinzona, wo niemand so ganz genau weiss, was dort eigentlich getrieben wird. Bei Schaffhausen habe ich jetzt übrigens gehört, dass da die Plattform, wie heisst sie? Performance. Irgendwie, es schmeckt ganz stark nach Schneeballsystem und nach irgendwie etwas mit geil Krypto und so. Die übernehmen, oder scheint es kurz davor, den Verein zu übernehmen. Soviel zum Thema Challenge League. Also, ja, bei Bellinzona ist auch immer so ein Kandidat, wo du könntest sagen, das könnte so das nächste Gasso werden. Also sprich, einfach im Winter irgendeiner wird mal den Saft abdreht. Gehört
das
ja
auch krass,
der Verein, einen ehemaligen Spielerberater.
Es wäre aber schon krass, also, wenn jetzt die auch noch würden verschwinden würden. Dann hast du dann wirklich nur noch den FC Lugano in diesem Keimen Tessin.
Ja, also wenn du mich fragst, ich glaube, die FC Schaffhausen und Bellinzona sind aktuell, wie die funktionieren und wie die zum Teil auch beschissen wird. Oder beschissen ist so ein bisschen... Sie spielen einfach nicht mit der gleichen Karte wie andere Vereine, in gewissen Situationen zumindest. Eben, sei es jetzt Schaffhausen, wo da so einen dubiosen Geldgeber hat. Oder eben, das andere haben wir ja auch schon mal thematisiert mit den Spielern, die keinen Arbeitsvertrag haben oder nicht hätten dürfen oder noch nicht spielberechtigt sind, weil noch kein Arbeitspapier vorhanden. Oder jetzt Bellinzona. Woher kommt das Geld überhaupt, fragen sich viele, und B, jetzt hat es wieder einen Fall gegeben mit dem spanischen Trainer, wo man die Seitenlinie gestellt hat, der ja gar kein gültiges Diplom hatte. Also, ja, Spannend, wie sich das alles entwickelt. Challenge League ist aber so eine Liga, wo jeder kann schlagen kann. Und das ist ja eigentlich das Bodo zu der Super League. Also,
ich habe aber jetzt gleich noch eine Frage stellen. Rein sportlich, Aufstiegsrennen. Gerade die, die jetzt nicht immer Challenge League schauen, die beschäftigen sich vor allem meistens mit dem, wer ist eigentlich gerade erst und wer ist zweit. Und wenn man das mal anschaut, Thun, Sia, beide 27 Punkte, dritt, Weil 16 Punkte. Ist das Aufstiegsrennen schon gelaufen?
Ja, das ist tatsächlich in dieser Saison ein bisschen speziell, weil sonst jetzt die letzten paar ist es eigentlich sehr eng gewesen. Ja, ich mag mich erinnern, vor zwei Saison Vinti, Schaffhausen und Aarau, drei Kämpfe bis zum letzten Spieltag. Die letzte Saison Iverdon, Lausanne, Aarau,
Weil, ist ja auch noch recht lang vorher
gewesen. Ja, bis zum letzten Spieltag, spannend. Und jetzt ist schon so, dass Sion und Thun wahnsinnig stabil wirken. Ich bin sehr gespannt auf das Duell zwischen Aarau und Thun, weil Aarau ist auch so eine Mannschaft, die an einem guten Tag gefühlt jeder in dieser Liga kann schlagen kann. Das Potenzial haben sie. Sie tun sich einfach wahnsinnig schwierig mit dieser Favoritenrolle, aber eben, wenn man jetzt die letzten paar Spiele gegen Thun anschaut, haben sie sich immer relativ gut präsentiert. Aber man muss schon sagen, also wirklich konstant herbringen tun sie momentan nur Sia und Thun. Thun übrigens Sia geschlagen im Tourbillon, in einem krassen Spiel. 3-2, glaube ich, am Schluss. Thun hat, glaube ich, nur 2 Rückstand noch aufgeholt und 3 Kisten geschossen. Also die sind schon, der Lucinelli hat jetzt schon scheint es ein bisschen der Dritt gefunden. Hat ja auch, habe ich lange auch irgendwie das Gefühl gehabt, der macht nicht mehr allzu lange dort. Aber ja, also es könnte natürlich schon darauf rauslaufen, dass Sia und Thun irgendwann so viele Punkte Vorsprung haben, dass sie nicht mehr einzuholen sind. Aber gell, man muss auch ganz klar sagen, es ist ein Drittel von der Saison gespielt. Und ich habe zu viel erlebt in den letzten paar Saisons in dieser Liga, um jetzt hier anzuschauen und zu sagen, die werden es bis zum Schluss durchziehen.
Ja, das ist klar. Aber es ist schon recht krass, wenn man die Tabellen anschaut. Außer den ersten zwei Teams haben alle anderen Teams in dieser Liga mehr Niederlagen als Sieg. Das ist ja brutal.
Ja, das ist einfach, weil also
der Abstand ist schon riesig. Und die zwei Teams haben beide je eine Niederlage. 8 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist das, was die zwei Teams haben. Und die anderen haben alle mehr verloren, als dass sie gewonnen haben.
Und was krasser ist, also wenn wir
praktisch alles Minus-Go-Verhältnis, außer Faduz.
Wenn man es eben ein bisschen im Detail anschaut, also Thun hat nicht grosse Veränderungen im Sommer vorgenommen, qualitativ im Kader. Sie haben sogar noch den Koro Kone, glaube ich, geholt von Iverdon, Legendenspieler, ehemals Servette, oder? Der funktioniert einfach immer noch. Aber ich sage, die Mannschaft ist so plus minus individuell immer noch die gleich gute Mannschaft wie letzte Saison, vorletzte Saison. Bei Weil genau das Gleiche. Weil eigentlich immer noch qualitativ ähnlich gute Mannschaft. Silvio, 38-jähriger brasilianischer Stürmer, Legende, der hat seine Karriere beendet. Aber ich glaube, sonst die Mannschaft ist immer noch individuell etwa gleich gut besetzt. Die hätte man, glaube ich, auch können ersetzen können. Ja, dass Sio am Schluss mit einem Budget von weit über 10 Millionen, wenn nicht 15, wir wissen es ja aber nicht so genau, aber sicher massiv höher wie bei allen anderen, dass die am Schluss punktemäßig ein bisschen durchmarschieren könnten, ist ja auch eine Superleague-Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich meine, was ein Noumal Avanchi in der Challenge League sucht, keine Ahnung, aber der ist viel zu gut individuell. Wie sie alle heissen, wie heisst der? Joel Schmid, ja, der Innenverteidiger. Immer die vielen Namen. Wie heisst er? Ehemals FCL-Stürmer. Sorgic. Also, das sind ja alles Spieler, die gehören nicht in die Challenge League, oder? Also, da haben wir gesehen. Das ist klar, dass sie ja durchmarschiert. Aber sonst hat es relativ viele Mannschaften in dieser Liga, die eigentlich mit sehr ähnlichem Kader unterwegs sind, wie letzte Saison. Auch der FC Aarau. Und gleich hast du riesige Diskrepanzen zum Teil in den Entwicklungen, wenn man es jetzt allein auf die Saison anschaut.
Ja, wer gesehen hat, wo bei Thun noch kam, ist der Vasilij Janicic, der ehemalige U21-Nazi-Spieler. Ist ja der, der damals, so viel es mir ist, an Krebs erkrankt ist. Wo er noch beim FC Zürich war. Der war ja früher auch schon mal bei Hamburg und so. Ist jetzt aus Slowenien, glaube ich, wieder zurückgekommen. Und ist es aus Slowenien überhaupt? Jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Ja, es ist Slowenien. Genau, und der ist wieder zurück und spielt jeden Match bei Thun. Also ich glaube, das ist sicher auch jemand, der noch mal ein bisschen individuelle Qualitäten mitbringt, wo jetzt vielleicht nicht alle Challenge League-Spieler haben. Aber ja, es ist sehr beeindruckend, dass der FC Thun nicht vorne ist. Und ja, also klar,
man hätte so nicht durchläuft, können
weiss man ja, nicht. Das Thun, aber wie es jetzt, ja. Also 11 Punkte Vorsprung auf den Dritten von beiden. Klar, nach dem Drittel der Saison, aber 11 Punkte sind schon viel. Vor allem, wenn es eben noch hinten nicht ein Team gibt, das jetzt mega brilliert.
Sie möchten einfach tun, macht momentan die Hausaufgaben. Sie schlenden einfach Teams, die das an einem rein auf dem Blatt Papier ist irgendwo klar, okay, Sio, Thun, Aarau, mehr Qualität wie alle anderen Mannschaften in dieser Liga, rein individuell. Da gibt es auch noch Mannschaften wie Xamax oder Vaduz, wo ich auch noch so zu dem Kreis dazu erzähle. Aber die meisten, das war halt typisch Challenge League in den letzten zwei Jahren, die meisten machen ihre Hausaufgaben einfach nicht. Also sprich, sie schlagen einfach die nominell schwächeren Mannschaften, schlagen es nicht, sondern lassen dann meistens Punkte liegen. So. Und in diesem Jahr macht halt einfach der FC Thun plötzlich seine Hausaufgaben. Bis jetzt einmal. Und das macht sie... Die haben halt einfach gerade einen Lauf und das macht sie unheimlich stark. Ich bin mega gespannt auf das Duell am Freitag, weil Aarau ist immer so, auch wenn sie so ein bisschen in dieser Underdog-Rolle sind. Lustigerweise hat es das immer wieder mal gegen Thun, dass so niemand gerade auf die FC Aarau gesetzt hat und dann haben sie sie eben geschlagen. Das kann dann auch wieder vielleicht eine Mannschaft aus dem Tritt bringen. Fußball ist auch ein Momentumsport, wir wissen es. Und da bin ich dann gespannt, ob sie den Lauf wirklich können durchziehen können. Kann jetzt aber natürlich auch sein, dass Sarah auch wegfegt am Freitag und dann sieht es langsam düster aus. Aber ich bin gespannt, ja. Gute Entwicklung übrigens einfach in Thun. Gefällt mir. Meine Thun ist ein cooler Verein, mega familiär. Und Andreas Gerber, guter Mann, weiss was wichtig ist. Ich glaube auch einer, wo sehr auf Kontinuität auch setzt und ja, ist am Schluss auch hauptsächlich sein Verdienst, wenn das Thun dann retour wird schaffen in die Super League.
Ich würde mich natürlich extrem freuen. Also ich habe das Gefühl, wenn wir in diesem Sommer ein bisschen über die Aufsteiger klagt, dass jetzt sie nicht wahnsinnig attraktiv sind mit Uschiver und Lausanne Sport, wir haben vor allem über die ersten zwei ein bisschen geklagt. Ich glaube, wenn sie und Thun aufsteigen sollten, ja, nehmen wir.
Ja, und vor allem, wenn Thun würde aufsteigen, dann habe ich dann nächste Saison wieder vielleicht ein Stadion, wo ich dann auch wieder auf der Rasen darf, oder? Also dann, weißt du, weil bei der Stockhorn Arena sind wir so blöd.
Ja, ich weiss nicht, ob man zu Basel auf der Rasen darf.
Ah, stimmt.
Zu Basel sind zusammen ein bisschen heikel.
Ja, stimmt. Hey, sind wir durch?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich auch die Challenge League noch abgerasen. Zumindest die Kunstrasenplätze, die es dort hat. Und was haben wir noch? Vielleicht noch ein Lied für die Playlist.
Wir haben noch ein Musik am Schluss. Gell?
Musik. Dass wir auch noch etwas zu hören haben, oder?
Wir müssen das noch ein bisschen besser verkaufen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Playlist zu dem Podcast, wo der Guzzi und ich, also hauptsächlich vor allem ich, wir den, in regelmäßigen Abständen Lieder
drauf. Also ich tue schon einmal gesagt, Lieder drauf, ich weiss nicht, was du hast.
Ja, ich zünd dich jetzt einfach ein bisschen an, damit du auch wieder ein bisschen mehr...
Ist gut.
Oder damit du auch ab und zu, damit ich nicht immer allein meine Tracks drauf tue. Nein, und ich habe diese Woche, ich glaube, ich habe zwei Lieder drauf. Ihr findet die Playlist auf Spotify, sie heisst Zwampf, wie man sagt. Und ich habe...
Was Abkürzung für Zweikampf ist, falls man das nicht gerade realisiert. Ja,
vielleicht müssen wir mal einen neuen Namen finden.
Ich finde eigentlich Zwampf aber schon eine geile Abkürzung. Sind eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer Zwampfis? Weil die meisten Podcasts haben ja irgendeinen Namen für die es hören. Zwampfis klingt aber ein bisschen dumm. He?
Vielleicht hat irgendjemand noch einen besseren Vorschlag.
Ja, bringt doch Vorschläge, wenn er einen Spitznamen wählt.
Es leitet ja unsere DMs. Genau. Ich habe zwei Lieder drauf. Und zwar, der eine ist ein, lustigerweise ein Künstler, den ich schon relativ lange höre. Also er selber ist einfach ein Produzent, der so ein viel Deutschrap und so produziert. Und ich habe letztens, ich habe den einfach irgendwie auf Social Media entdeckt, ist einfach ein Schweizer, er heisst Endzone. Und ja, ich habe mal ein kleines Shoutout an dieser Stelle geben. Der macht wirklich cooles Zeug. Lass mal dort rein, so, was er so produziert. Und ich habe jetzt von ihm ein Lied drauf da, 61 Grad heisst es. Und dann habe ich noch von einem anderen Künstler, auch Deutschrap, ich lasse einfach zu viel Deutschrap, glaube ich. Chiago hat das Album rausgebracht. Und ich habe das Lied Theater drauf da, von dem Album, wo er zusammen mit dem Soho Bani gemacht hat. Und was eben huere geil ist, gut sein, das, ich habe gedacht, die Story muss ja schnell Platz haben.
Auf jeden Fall.
In Berlin ist momentan krass, dass huere viele junge Künstler, also Musikkünstler, Artists, sind so wie der Hertha-Fan. Also zum Beispiel der...
Wieso?
Ja, es ist krass, aber zum Beispiel eben, Chiago ist ein bekannter Hertha-Fan, Soho Bani auch. Der hat, glaube ich, sogar irgendwo im Sommer am Festival das neue Liebli von Hertha oder einfach für die neue Saison hat das Trikot können präsentieren. Und es gibt sonst auch, glaube ich, noch wirklich recht viele, die so ein bisschen sich zu Hertha bekennen. Und ich finde es total interessant, weil Hertha ja auch jetzt unter dem neuen Presi, wo ja, glaube ich, ehemals auch aus dieser Hertha-Szene rauskommt, so mega wieder so, wir sind Berlin und Back to the Roots und glaube, die Mannschaft ist auch, haben ja jetzt auch den Dritt gefunden in der zweiten Bundesliga. Und Mannschaft ist auch einfach wieder, strahlt wieder so Berliner Flair aus. Social Media macht es natürlich auch genial, mit all diesen Rappern zusammen und so, tun sie ihr Zeug promoten, machen Special Trikots und so. Wirklich, also man muss es so sagen, der Hertha hat den Swag wieder gefunden.
Ja, offenbar. Also so ein bisschen der PSG-Vibe.
Ja. Also wirklich vielleicht geil. Also ich bin nach Jahren des Verkriechens finde ich es gerade sehr, sehr cool, was sie machen und dass sie auch ja, dass sie wieder so ein zurück zu den Wurzeln finden auch. Ja, vielleicht kann sich der FC Basel ein das Vorbild dran nehmen.
Mhm.
Oder
das Beispiel. Das Vorbild. Ich würde noch etwas drauf tun, wenn ich nicht weiss, ob das eventuell sogar schon drauf ist, aber ich gehe mal schwer nicht davon aus. Und zwar das Lied vom Score in der Schweiz. Sagt ihr das etwas?
Ja, ich glaube, ich kenne das.
Weil ich würde es gerne drauf tun, auch wegen der Wahlen, die gewesen sind, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, so ausländerfreundlich gewählt worden ist und so weiter und so fort. Und ich finde, es gibt Lieder, die so Sachen sehr gut auf den Punkt bringen und ich finde, das ist eines von denen. Darum würde ich das sehr gerne drauf tun.
Ich glaube, ich kann mich, ohne jetzt da Details zu wissen, aber ich glaube, ich kann mich da voll dir anschliessen. Also, für das kennen wir unsere politischen Meinungen ja sehr, sehr gut. Yes. Aber, ja, ich glaube, wir haben es, oder? Für diese Woche.
Auf jeden Fall.
Schickt uns Inputs, wie immer, über Instagram Zweikampf_Magazin. Und ja, viel Spass mit dem Schweizer Cup, DFB-Pokal, am Wochenende wieder Runde. Es geht Schlag auf Schlag.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.